Meine Damen und Herren, ich begrüße Sie herzlich zu Beginn unserer gemeinsamen Arbeit im Wintersemester. Ich freue mich, dass die Pause rum ist und es wieder losgeht. Im kommentierten Vorlesungsverzeichnis steht ja drin, dass es sich um eine Vorlesung mit Rückfrage- und Diskussionsmöglichkeit handelt. Das ist also so geblieben. Dort steht auch drin, dass dem zugrunde liegt meine letzte größere Veröffentlichung, also dieses Buch, das heißt Person und Glaube. Und vor diesem Hintergrund wollen wir miteinander also diese Fragen besprechen nach der Fassbarkeit der Wahrheit. Das ist ja das, was heute so kritisch ist oder bestritten ist. Gibt es das überhaupt? Was ist das? Ich habe in dem Buch drin geht es mit drei Motti los, die man hier auch nennen könnte. Das erste ist von der Ingeborg Bachmann: Die Wahrheit ist dem Menschen zumutbar. Das hat sie seinerzeit in der Rede zur Verleihung des Hörspielpreises der Kriegsblinden gesagt. Die Wahrheit ist dem Menschen zumutbar. Dann von dem Wiener Juden, der zwar in Israel lebt, aber auf Deutsch schreibt, Elazar Ben-Yoetz, der schreibt Aphorismen, ist einer unserer großen Aphoristiker. Da heißt es in einem seiner letzten Texte, ein Beitrag zu einer Festschrift: Ich glaube zu wissen, wenn ich glaube, weiß ich auch zu glauben, wenn ich weiß. Ich glaube zu wissen, wenn ich glaube, weiß ich auch zu glauben, wenn ich weiß. Wie geht man damit um? Was ist das? Was heißt das? Und das letzte ist ein Wort von Albert Camus, das ich schon öfter hier zitiert habe: Die Wahrheit hat ein Menschengesicht. Die Wahrheit hat ein Menschengesicht. La vérité a un visage d'homme. Und das hat er geschrieben, gibt es von seinem einem Fotografenfreund, dessen Name mir im Moment nicht einfällt, und dann ein Freund, der Dichter René Char, der aus dem Widerstand der Resistance bekannt ist, der hatte Texte dazu geschrieben. Und zu den Fotos hat dann Camus Bildunterschriften zu den Fotos gemacht. Und unter der Aufnahme eines bretonischen Bauern schreibt er das drunter: La vérité, un visage d'homme. Und ich finde das einen unglaublich schönen Satz, wenn man das als Christ liest, nachdem wir jemanden kennen, der gesagt hat: Ich bin die Wahrheit. Und wenn ich so allgemein rede, wo man sich immer so ein bisschen erstmal zurücknimmt oder so ein bisschen so andeutet, da hebe ich ja mal sehr stark auf diese Redensart ab, die ich so liebe, in unserer deutschen Sprache: der Wahrheit die Ehre geben. Das macht die Würde der Person, das macht unsere Würde aus, dass uns der kategorische Imperativ trifft. Und was sagt der kategorische Imperativ? Überhaupt, sie gibt der Wahrheit die Ehre. Und dann schließe ich dann so die Frage an: Was mag da wohl Wahrheit heißen? Denn Sätze haben ja kaum eine Ehre. Dann Wahrheit kaum heißen Eigenschaft von Sätzen, von zutreffenden Sätzen. Was heißt das dann? Und sagt, gibt der Wahrheit die Ehre? Kann sich auch mal jemand fragen, der kein Christ ist. Nicht? Aber so, was soll das denn heißen? Gibt der Wahrheit die Ehre? Also nicht, sagt die Wahrheit, damit wir besser überleben, oder wenn du nicht gescheit genug bist, lass es lügen gleich, sondern was heißt das also hier, gibt der Wahrheit die Ehre? Fundamental, nicht? Dass man das so ansetzen würde. Also diese beiden Grundbegriffe, Person und Glaube, und beide im Vollsinn verstanden und dann mal sehen, was ist. Also mit Person meine ich ja nicht Individuum, sondern ein Wesen, das jemand ist, ein Wer. Ich versuche gerade, ich habe wieder so einen Tag auch mit Schülern gearbeitet, so aus dem ganzen Bundesrepublik, und hatte so über die Personenwürde zu reden. Bei so Gelegenheiten sage ich mal, lassen wir das Wort Person ruhig beiseite und weg. Das ist ein Fachwort und da kann man sich alles Mögliche dazu erklären. Andererseits kann man da auch so leicht sagen, eine mögliche Person. Und meint, das könnte man sagen. Wenn man statt dem Wort Person jetzt die Worte benutzt, jemand oder wer, und im Gegenbegriff dazu etwas oder was, dann wird eigentlich deutlich, dass es wenig Sinn hat zu sagen, ein mögliches Wer zum Beispiel. Entweder ich bin schon jemand, in der Möglichkeit dazu, dann zu wissen, dass ich jemand bin, oder ich bin eben nicht jemand, Dann kann ich nicht ich sagen, nicht? Ich muss sagen, der Tisch ist kein jemand. So, und jetzt, was soll jetzt heißen, ein Etwas wird jemand? Kann man das überhaupt sagen? Sagen aber die Leute in Scharen. Und erstmal Embryo ist doch nicht jemand, Embryo ist etwas, nicht? Und dann wird dieses Etwas irgendwann jemand. Ja, wie soll das gehen? In diesem Sinn werden heißt doch, dass ein Selbes nicht ein anderes wird, sondern anders wird. Also derselbe Tisch ist erst blau und dann streiche ich ihn an, dann ist er rot oder so ähnlich. Oder ein Ball ist entweder aufgeblasen oder nicht aufgeblasen oder so etwas. Aber von Werden zu reden, also wenn ich jetzt hier Splitt 1 verschwende und Splitt 2 hier da, dann kann man nicht sagen, Splitt 1 ist Splitt 2 geworden, sondern Splitt 1 ist verschwunden und Splitt 2 steht da. Aber da ist von Werden keine Rede. Nicht? Sondern Werden kann nur heißen, ein Selbes und ein Selbes bleibend wird anders. Nicht, bleibt nicht das Gleiche, so wie es uns ja geht. Vom da auf dem Eisbärfelder als Baby bis hinterher aufs Totenbett, wir sind immer derselbe, aber wahrhaftig nicht der gleiche Mensch. Also um von Werden zu reden, muss ich sagen, ein Selbiges, eine Substanz, ein Bestand, nimmt verschiedene Zustände an. Kann ich jetzt sagen, wer sein ist ein Zustand? Sodass ich sage, da gibt es ein etwas Selbiges und das ist zuerst, hat den Zustand etwas und dann hat es den Zustand jemand. Wenn man das so formuliert, müsste man eigentlich merken, dass das Unfug ist. Denn die Worte jemand und etwas sind nicht Aussagen über Zustände von etwas, sondern sind Aussagen über das, was etwas eigentlich ist. Entweder ist eine Wirklichkeit ein jemand oder eine Wirklichkeit ist etwas. Aber was soll da herumliegen oder stehen, dass obendrein die Eigenschaft hätte, jemand zu sein? Sehr keine Eigenschaft. Eigenschaften sind wach sein, müde sein, schlafend, groß sein, klein sein, Temperatur haben, alles Mögliche, lässt sich viel aufzählen. Aber die Aussagen jemand oder etwas beziehen sich nicht auf Eigenschaften von etwas oder jemand, sondern beziehen sich auf jemand oder etwas, das Eigenschaften hat. Das ist eine substanzielle Aussage. Das merkt man nicht so, wenn man jetzt statt jemand und etwas Person sagt, Fremdwort obendrein, so ja, Person, mögliche Person, wirkliche Person. Natürlich ist ein Stück Holz in der Möglichkeit, ein Springer zu werden. Da übrigens in der passiven Möglichkeit, denn von selber wird das nicht zum Springer, sondern das muss schon jemand schnitzen. Und dann gibt es Dinge, die haben aktive Möglichkeiten. Die Frage ist, wohin? Ein Spermium hat nur die Möglichkeit und das Ziel, in ein Ei sich zu begeben. Aber das will nicht ein Mensch werden oder ist auch nicht dazu unterwegs. Und dann verbinden sich also Spermium und Eizelle und dann ist es ein neuer Organismus. Und soll man jetzt zu dem Organismus sagen, das ist nicht jemand, sondern etwas? Und wann wird es dann jemand? Eigentlich sollte die Frage klar sein, aber dann schreibt dann jemand ein Buch, also ein Sammelband, und der heißt dann, wann beginnt menschliches Leben, wo ich immer schon hellhörig werde, wenn das Ding heißt menschliches Leben, warum nicht, wann beginnt der Mensch? Denn menschliches Leben ist schon das Spermium und auch das Ei, sind menschliche Eizeller. Einzeller, nicht? Und die HeLa-Zellen, die wir dort haben, von der Dame Helen Landauer da aus Mitte des vorigen Jahrhunderts, diese Stammzellenreihen da, diese Zellenreihen da von Krebsbund, das sind natürlich menschliche Zellen, was denn sonst? Das ist menschliches Leben. Nein, wann beginnt der Mensch? Und dann steht da ein Vorwort drin, das ist ein Buch in einem pluralistischen Staat, nämlich bei uns hier, und da kann man ja nicht dogmatisch sein, und deswegen gibt es verschiedene Ansichten, wann der Mensch beginnt. Und dann gibt es zwei extreme Ansichten. Die eine extreme Ansicht sagt mit der Verschmelzung der Gameten, die andere Ansicht sagt nach der Geburt. Mit der Konsequenz, dass kein Artikel in dem Buch vertritt, dass etwa mit der Verschmelzung der Gameten der Mensch beginnt. Denn wer will denn schon als anständiger Mensch extrem sein, ich bitte Sie. Das heißt, die Frage wird gar nicht diskutiert, sonst ist per Geschäftsordnung erledigt. Und dasselbe macht man dann fürs Lebensende. Also, zurück zu dem Punkt, reden wir statt von Personen einfach von wer und etwas. Und soll man da sagen, da wurde etwas geboren und hinterher begriff ich, dass ich das bin? Oder soll man sagen, ich wurde da geboren? So vernünftig zu sagen, ich wurde geboren, finde ich das einzig Vernünftige. Nun rechnen wir 9 Monate zurück und dann sagen, da wurde ich gezeugt oder empfangen. Oder soll ich da sagen, da wurde es gezeugt und hinterher wurde ich daraus? Nennen Sie mir mal irgendeinen Punkt nach dem Begründen des neuen Organismus, der so einschneidend ist, dass man sagen kann, bis dorthin etwas und ab dann jemand. Sollen das irgendwelche Synapsenverbindungen sein? Irgendwelche Ausbildungen und Verfeinerungen des Gehirns? Irgendein äußeres Geschehen wie geboren werden? Ist das so einschneidend, dass ich sagen kann, bis dorthin etwas und ab jetzt jemand? Ich meine, da müsste es jedem einleuchten, dass das nicht geht. Dass dieser jemand zunächst mal nicht weiß, dass er jemand ist und das nie wissen würde, wenn man nicht vorher schon mit ihm als einem jemand umgeht, wenn man ihm den Po putzt und mit Milch abfüllt. Das steht auf einem anderen Blatt. Dass wir wissen, dass wir Personen sind, das verdanken wir anderen Menschen. Aber nicht das Wer-Sein, das kann man gar keinem Menschen verdanken. Wie sollen Menschen sowas machen können? Also, wer und etwas ist hier gemeint. Und diesem jemand, sagt man, dem eigenen Selbststand und Würde, also ein Höchstmaß von Selbstsein. In der alten Sprache Substantialität. Viele Kollegen wollen das heute nicht mehr sagen, weil man merkwürdig bei Substanz immer an Klötzchen denkt. Oder manche denken auch bei Substanz an Krümel oder so. Das reicht ja bis in die Diskussion der Transsubstantiation. Denn Substanz heißt ja irgendwie Krümel oder so. Das ist aber nicht gemeint, sondern mit Substanz ist gemeint der grundsätzliche Bestand, das, was etwas eigentlich und wesentlich ist. Das haben die Alten Substanz genannt, Usia im Griechischen. Das ist also das eine. Und auf der anderen Seite, wo ist nun der eigentliche Kern dieser Substantialität? Und da, glaube ich, darf man zugeben, dass wir alle in der Gefahr sind, als Inbild der Substantialität sowas wie Steine und Hölzer zu nehmen, weil die so massiv sind. Es geht bis in die Bibel, die sagt dann sogar, Gott ist der Fels oder so etwas. Also wir orientieren uns an dieser durchdauernden Materialität beim Wort Substanz in erster Linie. Das ist so. Klammer auf, ich denke, dass das irgendwie mit der Erbsünde zu tun hat, dass das nicht normal ist, dass wir also als eigentliche Wirklichkeit so tote Dinge halten. Dass wir da irgendwie so verschoben sind in unserem Fühlen, jedenfalls seit wir erwachsen geworden sind. Als Kinder hat man das noch gewusst, da rennt man eher zur Mutter als hinter eine Wand, wenn es gefährlich wird. Aber dann wird man erwachsen und angeblich klüger und dann lässt man das. Die Frage ist, ob das so richtig ist. Da können wir drüber reden. Nicht? Was ist eigentlich Substantialität und Wirklichkeit? Also wahrscheinlich kann man sagen, dass wir alle so geneigt sind, als Inbild von Substantialität sowas zu nehmen wie Steine. Aber die Steine sind ja nicht für sich selbst etwas. Die sind natürlich derselbe, aber der Tisch weiß ja nicht, dass er derselbe ist. Der ist nur für uns dasselbe. Und dann fängt es bei den Pflanzen an, dass die ein bisschen für sich selbst dieselben sind. Das merkt man daran, bei einem Stein, den kann man durchhacken und dann liegen 2 Steine rum und das stört die anscheinend nicht. Wenn man bei der Pflanze zu viel abschneidet, hat das schon andere Folgen. Und dann kommt das Tier, das hat dann schon ein Bewusstsein, obwohl wir nicht wissen, was das ist. Ein Bewusstsein ohne Selbstbewusstsein. Also ein Wissen bei den höheren Tieren auch für die eigene Individualität, aber nicht nochmal in dieser Verhältnis, wenn wir uns ja auf etwas richten, richten wir uns ja zugleich immer nochmal auf unser Richten und richten uns zugleich auch nochmal auf uns, die wir uns richten. Und diese Doppelung oder Verdreifachung, wenn man will, das scheint eben bei den Tieren nicht da zu sein. Darum hat der Heidegger immer gesagt, die sind uns das Fremdeste und das Nächste. Wir sind immer in Gefahr, die Tiere entweder bloß als Maschinen zu denken oder schon zu vermenschlichen. Was sie selber sind, wissen wir nicht. Und dann gibt es uns. Wir wissen, dass wir ein Selbst sind. Aber zwischendurch wissen wir es auch nicht. Außerdem wissen wir zwar, dass wir ein Selbst sind, aber wir wissen nicht so genau, wer wir sind. Nicht? Und dann gibt es, sagen dann Leute, gibt es nochmal die Engel, die sind also im reinen Bezug dann für sich oder wie immer. Also diese Substantialität behaupte ich nun für den Menschen, weil wir so ein bisschen orientiert sind an den Steinen, denken wir auch die Substantialität des Menschen so sehr als ein Sein in sich und für sich. Während ich behaupten möchte, dass der eigentliche Ernst unserer Personalität der Ernst unseres Bezugs ist. Also nicht, dass ich so wie die Griechen sich die Götter denken, dass das so die Idealform von Selbstsein ist, sondern ich behaupte, dass der Ernst von Selbstsein das Bezogensein auf ist, aber so, dass ich das nochmal mit Nachdruck bin, in dieser Verdoppelung. Also beim Wollen strebe ich nicht nur, sondern will mein Streben. Beim Wissen weiß ich nicht nur, was ich weiß, sondern ich weiß, dass ich weiß, was ich weiß, wenn ich wirklich weiß. Und so meine ich, bin ich ich selbst, nicht in dem Sinn, wenn ich so bin, sondern ich bin ich selbst, wenn ich ganz Auge und Ohr bin, ganz ausgerichtet bin auf jemand oder etwas und diese Ausgerichtetsein mir nicht bloß passiert, sondern dass ich das selber vollziehe. Und dass das also die eigentliche Substantialität ausmacht, dieser Bezug selber. Das sage ich jetzt alles mal vorweg, das genau soll nämlich dann entfaltet werden. Also meine These ist, dass wir erstmal geneigt sind, Substantialität zu sehen als ein in sich ruhen und in sich stehen, an und für sich sein, um es mit Hegel auszudrücken. Und dass das auch die Theologen so machen. Während die Theologen an einem Punkt begriffen haben, dass das anders sein muss. Nämlich bei der Trinität. Wo dann Thomas sagt, in Gott sind die Personen subsistierende Beziehungen. Das sind nicht drei Individuen, dann wären wir ja drei Götter glauben. Drei Individuen, die sich obendrein aufeinander beziehen, sondern Personen sind nichts anderes als Beziehungen, sagt Thomas. Aber das sagt er auch nur in der Quaestio, wo er über die Trinität redet. In der nächsten Quaestio schon, wo er sich dann Gedanken macht, kann man auch Gott als ganzen Person nennen, sagt er ja, weil das eben ein Würdename ist und ein in sich ruhen oder so, dann ist er schon wieder in der anderen Ecke drin. Die berühmte Definition von Boethius, eine individuelle Substanz mit Vernunft. Das ist die klassische Definition von Person. Individua substantia personae rationabilis. Natura rationalis. Also eine individuelle Substanz, ein Einzelding mit Vernunft. Da steckt die Beziehung in der Vernunft drin. Weil ich nämlich in der Vernunft mich auf alles beziehe und alles in den Blick nehme. Aber Sie merken sofort, es rutscht an eine zweite Stelle. An der ersten Stelle erstmal, ich stehe in mir, ich bin so. Und was ich eigentlich, eine so der Gedanken, die sich durchziehen soll durch dieses Semester, ist dieser Gedanke, dass unser In-sich-Sein eigentlich nur die Erleuchtung, die Durchlichtung, das Wissen, die Bewusstheit unseres Sein für, auf, hin, mit oder so etwas ist. Man kann das auf die knappe Formel bringen, dass das Ich zuerst ein Du ist. Ist auch so. Denn wenn wir die Augen aufschlagen, da hat uns erstmal jemand angeguckt und hat gedacht, welcome. Das ist eigentlich das Erste. Deswegen heißt meine Formel für das Ich, die Strukturformel für das Ich heißt so. Jemand sagt zu mir, du, natürlich sagt er nicht du, der sagt Hänschen oder so, weil du ist ein schwieriges Wort. Wenn jeder zum anderen du sagt, wie soll das arme Kind das kapieren? Kein Wunder, dass es da eine Weile braucht. Mit dem Ich genauso. Jeder sagt von sich Ich, wie soll denn das gehen? Deswegen war es falsch und da hat der Fichte die Sektflasche zu spät aufgemacht. Als sein Sohn dann erst mal Ich sagte, nicht, hat er eine Sektflasche aufgemacht, das war zu spät. Denn ich darf eben dieses Wort Ich nicht verwechseln mit dem Ich-Bewusstsein. Das Wort Ich und du sind natürlich wirklich schwierige Worte. Nochmal, weil eben das Kind sieht, jeder sagt zum anderen du und sagt von sich ich, wie sollte das gehen? Neulich hat mir jemand erzählt von seinem Kind, das sagte du. Sagte, du hat Durst. Alle haben sich gewundert, was da los ist. Nicht? Ja, weil die zu dem Du gesagt hatten. Hat er gedacht, er heißt so. Ist doch verblüffend, nicht, so ein Kind. Ne? Du hat Durst, du will trinken. Also so diese Merkel, deswegen ist kein Wunder, dass die Kinder erstmal einfach ihren Namen sagen. Hänschen hat Durst. Oder völlig klar, aber das heißt nicht, dass er kein Ich-Bewusstsein hat. Darf also nicht an der falschen Stelle die Sprache mit dem Bewusstsein da zusammenschieben oder verwechseln. Nicht? Deswegen daran hängt es nicht. Sondern dieses Gemeinsein, und dann sage ich eigentlich auch nicht jetzt groß ich, deswegen habe ich es klein geschrieben, sondern sagt das Angesprochene selber wieder du. Also im Vollzug sind wir in dieser Weise dafür. Und das ist schon ein eigener Prozess, dann irgendwie anzufangen, über sich nachzudenken. Und ich behaupte, dass das nach wie vor nicht das Fundamentale ist. Sondern dass das auch immer noch mal im Blick auf andere hingeschieht. Und das müssen wir sehen. Also so viel zum Einstieg, was ich mit Person hier meine. Jemand, der angesprochen wird und antworten soll. Und die Frage ist, von wem angesprochen? Hier habe ich erst mal gesagt, von einem anderen irdischen Du. Wie soll es denn anders gehen? Aber zugleich steckt da natürlich immer mehr drin, wie wir gleich sehen werden. Und das andere Wort ist Glauben. Damit meine ich natürlich jetzt nicht vermuten, aber ich meine auch nicht schon dieses theologische sich gründen auf oder so, sondern ich möchte philosophisch mit Glauben erstmal meinen, die überzeugte Lesart von dem, was mir begegnet. Ich finde das gut, dass die Franzosen das Lesart nennen, bitte. Wie bitte?
Sie haben vorhin gesagt, das nach wie vor.
Nach wie vor?
Das nach wie vor ist nicht das Fundamentale.
Das kann ich mir gar nicht entsinnen, dass ich jetzt gesagt habe. Aber ich rede zwischendurch so schnell, dass ich gar nicht mehr. Ja. Nee, weiß ich nicht mehr. Nee, vielleicht haben Sie da irgendwas zusammengeschoben. Also vergessen was. Nee? Also. Jetzt also dieser nächste Schritt mit dem Glauben, also nicht vermuten, sondern ich finde es schön, wie die Franzosen sagen, Lektüre, Lesart. Wenn mir etwas begegnet, nehme ich es immer auf als etwas. Das berühmte Als von Heidegger. Das hermeneutische als spannend, als interessant, als langweilig, als schon altbekannt, als bedrohlich, als faszinierend oder wie auch immer. Und dieses Als ist nicht etwas, was auf der Seite des Subjekts erstmal steht, sondern dies als tue ich dazu. Das heißt, etwas erkennen oder wahrnehmen heißt niemals bloß, wie sich das so etwas naiv dann der dialektische Materialismus gedacht hat, dass sich da was abspiegelt oder abbildet. Wie es auch viele von uns denken, ich glaube, das hängt damit zusammen, dass vor allen Dingen in der Neuzeit man gar keinen Unterschied zwischen Wahrheit und Wirklichkeit gemacht hat. Das macht schon die Antike nicht. Man kann also bei Augustinus als Definition für die Wahrheit lesen, Wahrheit ist das, was ist. Bei Aristoteles stehen auch so Dinge, dass es in der Metaphysik geht einmal um die Wahrheit oder um das, was ist. Und dann sieht das so aus, als wäre das dasselbe. Ich möchte von vornherein einen Unterschied machen zwischen diesen beiden Begriffen und sagen, Wahrheit ist nicht einfach, was ist, sondern Wahrheit ist das Sich-Zeigen von dem, was ist. Das Sichtbarwerden, das Erscheinen von dem, was ist. Oder vom Subjekt her formuliert, das Wissen, das Wahrnehmen von etwas, was ist. Sodass also Wahrheit immer ein Genitiv nochmal braucht. Bei Wahrheit ist immer zu fragen, die Wahrheit wessen? In theologischer Sprache gibt es Texte bei Augustinus immer wieder, wo er sagt, Gott ist die Wahrheit. Ich finde es aber richtiger zu sagen, und so hatte ich ja eigentlich begonnen, Jesus Christus ist die Wahrheit. Das heißt, Jesus Christus ist die Wahrheit des Vaters. Aber der Vater ist nicht die Wahrheit, sondern der ist eben die Urwirklichkeit. Das Gute, die Macht, Gott. Und die Macht, insofern sie sich zeigt, also die Wahrheit Gottes, das ist dann die Schöpfung, jeder von uns auf seine Weise. Und zu höchst für Christen dann der Sohn. Also Wahrheit ist immer das Dasein von Wirklichkeit, von Sein, von etwas, was ist. Dann heißt, wenn ich aber jetzt wieder zurückgehe, wie kam ich jetzt auf die Idee mit der Neuzeit? In der Neuzeit war die eigentliche Leitwissenschaft die Physik und die hat mesokosmisch gearbeitet. Und da stellte sich raus, dass auf der mesokosmischen Ebene ich das Subjekt streichen kann. ganz egal, wer hier den Tisch misst oder sein Gewicht feststellt, das kommt für alle gleich raus. Ich kann also das Subjekt vernachlässigen und kann damit auch vergessen, dass diese Messerei und die Beobachtung eigentlich was anderes ist als dieses Objekt selber, sondern das fällt hier zusammen. Erkennen heißt die Wirklichkeit erkennen, wie sie ist, so hat man dann gesagt. Dann kam der Kant und hat das ja auf seine Weise schon da ganz umgestülpt, hat gesagt, nein, nicht unser Erkennen richtet sich nach der Wirklichkeit, sondern die Wirklichkeit nach den Strukturen unseres Erkennens. Aber bei den Physikern kam das an mit der Mikrophysik. Dieser Schock festzustellen, dadurch, dass ich beobachte, ändert sich, was ich beobachte. Hätte man schon immer wissen können, wenn man nicht Tische angeguckt hätte, sondern Menschen. Denn Menschen gucken anders, wenn man sie anguckt, als wenn sie nicht wissen, dass sie angeguckt werden. Da ist das sofort deutlich. Aber in der Physik hat man es nicht gemerkt. Und deswegen reden die heute alle immer so vom Konstruktivismus und wir wissen gar nicht, was etwas eigentlich ist, weil wir immer nur wissen, wie es bei uns ankommt und dann sind sie alle ganz verschreckt und dann nennt man das Konstruktivismus. Also das ist dann der Katzenjammer, nachdem man vorher gedacht hat, man erkennt die Dinge, wie sie sind, anstatt zu wissen, dass wir noch nie die Dinge erkannt haben, wie sie sind. Im Mittelalter galt dafür der Satz, quid bit recipitur ad modum recipientis recipitur. Das heißt, was aufgenommen wird, wird immer nach dem Maß des Aufnehmenden aufgenommen. Haue ich jemand aufs Auge, sieht er Sterne, haue ich ihm aufs Ohr, brummt's. Also jedes Organ reagiert anders. Dieselbe Wirklichkeit zeigt sich, je nachdem, wem sie trifft, anders. Klar, die wird von irgendeiner Seite gesehen, eine Teil der Wellenlängen, als ob die nun die Wirklichkeit wären, aber gehen wir mal einen Schritt zurück, ein Teil der Wellenlängen hören wir als Töne, ein Teil sehen wir als Farben und ein Teil fühlen wir als Temperatur. Und so gibt es also eine Menge Dinge, die uns da begegnen und was die Hunde noch hören können, können wir nicht hören, deswegen gibt es ja Hundepfeifen. Also dass es einfach hier so eine Struktur gibt und jetzt legt es sich dann nahe zu sagen, eigentlich sind die Farben ja Wellenlängen und das machen wir ja und da verfälschen wir schon die Wirklichkeit. Wenn man meint, Wirklichkeit, Erkenntnis hieße, der Wirklichkeit zu begegnen, wie sie an und für sich ist. Das geht aber nicht. Einem Menschen begegnen, einem Menschen ins Auge gucken, heißt immer, sich von dem ins Auge gucken lassen. Außer man setzt sich so eine Brille mit Spiegeln auf, damit jeder merkt, dass man ein schwaches Ich hat. Aber sonst ist das erstmal also nicht so deutlich, dass man mal guckt. Erkennen heißt begegnen, sagen die mittelalterlichen Autoren. Und weisen dann hin, dass es in diese sprachlichen Zusammenhänge gibt im Hebräischen Yada, das heißt sowohl erkennen wie eben Adam erkannte seine Frau Eva. Das ist auch ein Name für die sexuelle Begegnung. Yada, erkennen. Und so haben sie das bei Gignosko, Gignere oder so, also diese Verwandtschaft der Wörter, dass hier Erkennen etwas zu tun hat mit einer schöpferischen Begegnung, einer fruchtbaren Begegnung. Und wenn also unser Eins dann einer Rose begegnet und die sieht rot aus, dann ist rot, so nach den mittelalterlichen Erkenntnistheoretikern, das Kind von der Rose und von mir. Wie die Rose aussieht, wenn ich nicht hingucke, wissen wir nicht, müssen wir auch nicht wissen, wir sind nicht der liebe Gott, wir wissen eben nicht alles. Aber es ist eine Aussage über die Rose und nicht bloß über uns. Wenn ich sage, Rosen sind so, dass wenn ich hingucke, sind sie rot. Das ist das, was wir davon wissen. Nicht, wie sie in sich ist. Deswegen kratzen ja auch die Naturwissenschaften immer nur so äußerlich herum. Die sammeln ja alles äußerlich auf. Nicht, da gibt es Tiere mit Bestenteilen, die nennt man dann Kerbtiere. Das ist alles, was wir darüber wissen. Und andere sind Korbblütler und Fünfblättler oder was weiß ich. Also einfach so von außen aufgesammelt. Deswegen sagt der Thomas von Aquin, schon das Wesen einer Mücke ist uns unbekannt. Und wie die irgendwie äußerlich sortieren. Also einer Wirklichkeit begegnen heißt, dass jetzt in dieser Begegnung erkannt wird, der andere aber niemals so, wie er einfach in sich ist, sondern wie er sich mir zeigt. Mein religiöses Beispiel war dafür immer die Stimme aus dem Dornbusch, die zu Mose sagt, ich bin der Gott deiner Väter, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks, der Gott Jakobs. Und es wird in diesem Satz viermal Gott wiederholt. Das war den Rabbinen wichtig. Der sagt nicht in einem Aufwasch, ich bin der Gott deiner Väter, Abraham, Isaak und Jakob. Sagt viermal, ich bin der Gott deiner Väter, ich bin der Gott Abrahams, ich bin der Gott Jakobs, ich bin der Gott Isaaks. Vier Geschichten. Und zwar vier ganz verschiedene Geschichten. Und dann sagt man, ja, was ist er denn nun selber? Ja, woher sollen wir das wissen? Wir haben mit ihm zu tun, mit ihm selber, nicht bloß mit einer äußeren Erscheinung, aber mit ihm, wie er sich mir zeigt. Und von dem, wie er sich anderen gezeigt hat, kann ich lernen, das kann ich lesen, hören. Aber ich kann es nicht in derselben Weise erleben. Da gehört dann dieser wichtige Wittgenstein-Satz hin, wo er sagt, du selber kannst also mit Gott reden, aber du kannst ihn nicht mit anderen reden hören. Ich antworte ja darauf, man kann ihn zwar nicht mit anderen reden hören, aber man kann sehen, wie ein anderer hört. Und das ist auch schon mal was. Also dass da schon noch mal eine Verbindung hineingehört. Aber tatsächlich gibt es hier diese Unersetzlichkeit des unmittelbaren Gegenüber. So, und aus diesem Gegenüber, wo immer schon ich auch mit was dabei zu, der andere was tut und unser Wort ein gemeinsames Wort ist, es ist nicht immer mein Wort oder dein Wort, sonst unser Wort, wenn wir miteinander reden. Was ich hier rede, ist von Ihnen genauso mitbestimmt wie von mir. Von Ihrem skeptischen oder Wohlwollen oder fragenden oder kritischen Gucken, sage ich was anderes. Das ist unser Wort, was hier rauskommt. Deswegen liebe ich ja diesen Vers vom Karl Kraus, wo er da seiner Freundin Sidonie von Laderni schreibt, hab ich dein Ohr nur, find ich schon mein Wort. Er hätte nur schreiben sollen, unser Wort. Dann sage ich mir, na gut, halten wir eben so gut, dass das nicht in den Rhythmus passt. Nicht? Aber hätten wir vielleicht ein bisschen überlegen müssen. Nicht? Aber es ist unser Wort, nicht meins. Deswegen sagt man ja, jedes Volk hat die Regierung, die es verdient. Wir sind ja noch dabei bei uns hier. Nicht? Mal sehen, was rauskommt. Also, Glauben, Lektüre, Lesart, die Weise, wie ich aufnehme, was mir begegnet. Mit der Klammerbemerkung, dass Wahrnehmen nichts mit Wahrheit zu tun hat, sondern in die Wortfamilie Gewahrsam gehört, wahren, hüten. So wie ein Anwalt die Rechte seines Klienten wahrnimmt. Das heißt nicht, der guckt die an, sondern der tritt dafür ein. Weil manchmal liest man das so wahr und dann Bindestrich nehmen, weil die Leute denken, das kommt von Wahrheit. Aber das ist nicht wahr. Das gehört zu dieser anderen Wurzel, Gewahrsam, wahren, hüten in der Form. Also, dass ich das aufnehme und mich damit auseinandersetze. Wenn man das so formuliert, kann man sagen, alle Erfahrung ist Glaubenserfahrung. Mir begegnet etwas, äußere Dinge, ein Gesicht, ein Text. Dass das ein Text ist, das ist schon etwas, was ich interpretiere. Das kann man schon nicht zwingend beweisen. Denn die Spuren auf so einem Blatt Papier können ja auch von Fliegen stammen. Das lässt sich nicht zwingen. Das sind schon immer Interpretationen. Wenn es aber Interpretationen sind, gilt als nächstes, keine Interpretation kann sich aus dem Interpretierten allein als einzig mögliche Interpretation beweisen. Man kann Dinge immer verschieden lesen. Zwingende Beweise gibt es da überhaupt nicht. Es kann immer nur eine Einladung sein an den anderen, hör dir mal meine Begründungen an, warum ich das so lese und nicht anders. Und dann heißt eigentlich Beweis der Versuch, den anderen so zu bewegen und zu steuern, dass sich ihm zeigt, was sich mir gezeigt hat. So wie das so bei der Suche von diesen Bilderrätseln geht, wo ist die Katze? Dann kommt dem anderen, ja, dreh es mal um 90 Grad und guck mal da oben an dem Ast oder so. Und dann sagt man, jetzt sehe ich es. Das ist eigentlich das, was bei Beweis geschieht, also bei philosophischen Beweisen. Man darf also nicht an die physikalischen oder mathematischen Beweise denken, sondern ich versuche, durch Ziehen von Hilfslinien, durch Wegnehmen von, durch Wegräumen, den anderen in die Situation zu bringen, versuche ich mal so zu stellen, die Wirklichkeit so anzugucken, ganz geht es nicht, wie ich sie sehe, weil jeder an seinem Punkt steht. Aber doch so, dass man sagt, ja, ich glaube, jetzt sehe ich es auch. Das ist das, was man dabei erreichen kann. Das Ziel ist eigentlich Einsicht. Und wo man nicht einsieht, heißt Beweis, das Uneinsichtige versuchen zurückzuführen auf Dinge, die selber einleuchten. Deswegen ist es falsch zu sagen, das ist ja dieser Ansatz von Popper und Albert, man muss alles begründen. Nein, man muss nur begründen, was nicht einsichtig ist. Was einsichtig ist, braucht nicht begründet zu werden und kann deswegen auch nicht begründet werden, denn es ist ja einsichtig. Begründen heißt Uneinsichtiges auf Einsichtiges zurückführen. so wie man dann so sagt, dass dem anderen der Groschen fällt, sagt, jetzt sehe ich es tatsächlich, das ist es. Oder er sagt eben, ich glaube zu sehen, aber ich meine, bei mir sieht es auch ein bisschen anders aus als bei dir. Und dann kann man da wieder voneinander lernen. Also, ich meine, dass in dieser Weise Personen sind, wenn sie also begegnen und sie begegnen sich in diesem Angesprochensein, in diesem Angerufensein und Angerufensein zu einer Antwort. Also, jemand spricht mich an und antwortet. Für mich ist das so eine Grundaussage mit den Menschen zu sagen, wir sind zur Antwort berufen. Ich finde das besser als zur Selbstverwirklichung oder so etwas, sondern an uns ergehen Fragen, im Leben unentwegt, Fragen und wir sollen die richtige Antwort geben. Eigentlich ist das so die Struktur, so wie bei der Goldmarie und die Pechmarie da, nicht? Und der Frau Holle. Dann ist da der Ofen und sagt, das Brot ist fertig und dann ist der Apfelbaum und sagt, die Äpfel müssen runter oder so. Und so ist dauernd irgendwas los und es kommt darauf an, richtig zu antworten. Nur das gehört eigentlich dahin. Das meine ich, ist also die Horizontalbegegnung. Personen begegnen sich in dieser Weise, abgeleitet begegnen wir auch Sachen, aber eigentlich begegnet man Personen. Was ist der Unterschied? Dass die Person mir eben so begegnet, dass sie mich zugleich auch als Person herausfordert und annimmt. Das ist der Punkt, der hier sichtbar wird. Das heißt, wenn sich Personen begegnen, geht es gleich um Wahrheitsanspruch. Was heißt hier Wahrheitsanspruch? Ich sage etwas und sage gleich dazu, das muss ich nicht extra sagen, das steckt mit drin, das ist wahr. Oder ich tue was und dann sage ich, was ich tue, das ist richtig. Das muss man nicht extra sagen, sondern das steckt mit drin. Man merkt es, wie es einen irritiert, wenn der andere sagt, ja, ist es denn wirklich wahr, stimmt es, ist das richtig? Dann irritiert einen das. Erst recht, wenn der andere sagt, du lügst. Aber die erste Irritation ist schon einfach, wenn der sagt, das ist nicht wahr. Also wer im Ernst was sagt oder tut, verbindet damit automatisch einen Wahrheits- und Gutheitsanspruch. Ich bleibe jetzt beim Wort wahr und bitte Sie einfach für dieses Semester mitzuhören, dass wahr nicht bloß theoretisch, sondern auch praktisch gemeint ist. Ich handle und implizit steckt in dem Handeln drin, dass das richtige Handeln, sonst täte ich was anderes. Also beim Handeln beanspruche ich automatisch in meinem Tun mit, dass das richtig ist. In meinem Reden steckt unmittelbar der Anspruch drin, dass es wahr, außer ich erzähle eine Lügengeschichte oder einen Witz. Aber jetzt bei normalen Dingen steckt das mit drin. Das ist die erste Bedeutung von Wahrheitsanspruch. Auch der Lügner muss behaupten, das wäre so, sonst würde man ihm ja nicht glauben. Jetzt kommt aber der merkwürdige Umschlag. In dem Moment, wo ich sage, ich beanspruche die Wahrheit, sage ich zum anderen, das ist jetzt nicht bloß wirklichkeitsgemäß, sondern ich stelle mich selber unter den Anspruch der Wahrheit. Du kannst meine Aussage prüfen. Ich bin bereit, dass du die prüfst, dass ich Rechenschaft gebe von dem, was ich dort sage, dass ich das legitimiere. Also es kommt außer diesem ersten Bedeutung von Wahrheitsanspruch, ich erhebe einen Wahrheitsanspruch gegenüber dem anderen, kommt dazu, ich behaupte, dass ich zugleich dem Anspruch der Wahrheit an mich und uns entspreche. Das heißt, das Wort Wahrheitsanspruch hat gleich zwei Bedeutungen. Ich erhebe ihn und ich unterstelle mich ihm. Dann bin ich wieder bei dem Satz, ich gebe der Wahrheit die Ehre. Wenn ich sage, ich tue hier das Richtige, dann sage ich, das kann man doch objektiv nachprüfen, das ist sachlich richtig und es ist nochmal menschlich richtig oder wie immer man das sagt. Und das, was ich hier für mich behaupte, dass ich erstens die Wahrheit sage und nicht bloß was, nicht was Falsches, sondern wahrhaftig rede, deswegen ist es noch schlimmer, wenn jemand mir sagt, du lügst, als du täuschst dich, das genau beanspruche ich sofort vom anderen auch und das heißt Begegnung von Personen. Den Tisch gucke ich einfach so an, bei Tieren auch nicht, aber Menschen fordere ich zugleich heraus, dass sie der Wahrheit die Ehre geben. Ich werfe denen vor, wenn die mich beschwindeln. Das heißt, einem Menschen begegnen heißt ihm gegenüber sagen, nicht du bist das Höchste und nicht wir sind das Höchste, sondern wir stehen nochmal unter einer Norm. Und das ist keine Norm, das ist ein Prinzip. Das steckt da sofort mit drin. Nochmal anders formuliert, einem Menschen begegnen heißt sagen, das Leben ist nicht das Höchste. Das unterscheidet den Menschen vom Tier. Für ein Tier ist das Höchste, dass sie sich durchsetzen oder sich behaupten beim Geschlechtspartner bringt man sich nicht gegenseitig um, wenn es normalerweise nicht. Das ist, ich meine, bei den Spinnen sinnvoll, wenn bis da wieder eine Fliege vorbeikommt, kann das Männchen immer gefressen werden. Aber so, normalerweise ist das nicht so. Beim Menschen ist aber so, dass ich dem anderen, und das behandelt Hegel in seinem berühmten Kapitel Kampf auf Leben und Tod, wo dann Herr Knechtschaft-Kapitel herauskommt, einer Person begegnen heißt, ihr zuzumuten, dass für sie nicht das Leben der Güter höchstes ist. Und das kann ja leicht jemand behaupten. Ernst wird es nur, wenn er es auch tut. Und deswegen rennen die mit den Lanzen aufeinander ein. Und derjenige, der dann doch zu feige ist und sich eher unterwirft, das ist eben der Sklave, denn für wen das Leben das Höchste ist, der ist ein Sklave, weil man den ja mit der Todesfurcht erpressen kann. Und dann wird der sich unterwirft, eben der Sklave von dem Herrn, und Herr ist der, der die Todesfurcht bestanden hat. Und das ist das, wie Hegel das entwickelt in der Phänomenologie des Geistes. Also Personen begegnen heißt, den anderen als Person ernst nehmen, jemanden als Person ernst nehmen, heißt ihm zuzumuten, dass für ihn nicht das Leben das Höchste ist, dass er zum Beispiel ein Versprechen hält und nicht sagt, morgen, jetzt ist doch nicht so die Lust danach und warum soll ich dann eigentlich? Nein, dass ich ein Versprechen halte. Darum kann der Nietzsche sagen, Mensch ist der Versuch der Natur, ein Wesen hervorzubringen, das ein Versprechen geben kann. Dass genau also diese Dimension dort hineingehört. Also Begegnung von Personen hat deswegen unmittelbar mit der Wahrheit zu tun, Wahrheit im theoretischen Sinn, wie im praktischen des Guten und des Bösen. Ich verlange vom anderen, dass er nicht bloß von seinen Lebenstrieben und Erwartungen, Lebensfürchtungen ausgeht, sondern dass er in seinem Reden und Tun der Wahrheit die Ehre gibt. Das heißt, eine Person anerkennen. Wenn ich Ihnen in dem Sinn, wie das so manchmal heute üblich ist, sage, ja, ich verstehe dich ja, dass du also da lügen und betrügen musst oder damit du am Leben bleibst oder so, dann habe ich da verstanden, aber gerade nicht mehr geachtet und respektiert. Und deswegen kann also Kant sagen, einer Person begegnen heißt sie unbedingt achten und respektieren, ihre Würde achten. Und worin steckt die Würde? Die Würde steckt genau darin, dass für mich nicht das Leben der Güter höchstes ist, sondern ich nochmal fragen kann, wozu lebe ich? Und dann lebe ich für etwas, und wer wirklich für etwas lebt, der kann dafür auch sterben. Und man lebt nur aus dem, wofür man lebt. Das gilt übrigens auf allen Stufen. Also man kann, an Musik kann sich nur jemand trösten, der wirklich für Musik lebt auch, an Bildern. Oder ein anderer Mensch kann mir nur helfen mit seinem Zuspruch, wenn mir an dem anderen Menschen liegt. Wenn ich den sowieso nicht ausstehen kann, hilft es ja nicht, wenn er sagt, ich mag dich aber sehr. Nicht? Das, was soll das? Nicht? Also es ist wirklich diese ganz merkwürdige Koppelung, die hier drin steckt, dass ich nur von dem leben kann, wofür ich lebe. In dem Moment, wo ich das nicht tue, kann ich nicht davon leben, weil es mich nicht nährt. Das gilt hin bis in die Religion hinein, dass manche Leute sagen, ja, ich brauche eine Religion zum Leben und so. Wenn mir nicht ernst damit ist, kann sie mir nicht helfen. Kann gar nicht gehen. Ganz formales Gesetz, also das ist jetzt wirklich ganz äußerlich einfach so beschrieben, da bin ich bei gar keinem Imperativ oder nichts. Sondern es ist ganz formal, ich kann nur davon leben, wofür ich lebe. Und wenn ich wirklich dafür lebe, schließt es auch die Möglichkeit ein, dafür zu sterben. Sonst habe ich nicht wirklich dafür gelebt. Manchmal sogar für jemanden sterben leichter als leben, nicht? Weil das eine geht, dauert länger. Nicht? Das ist deswegen so der Punkt. Also das kann man nochmal gucken. Aber dass das mit drin steckt. Also Person begegnet der anderen Achtung, Würde. Wo kommt die her? Ich habe diese Achtung nicht, weil ich anständig bin, sondern meine Würde kommt mir zu, weil ich anständig sein soll. Weil ihr einem Wesen zugemutet wird, nicht die eigene Existenz für das Höchste zu halten, sondern das, wofür sie lebt. Das ist das, was hier begegnet und geschieht. Also, dass die Menschen einander beanspruchen und unter den Anspruch stellen, der Wahrheit Ehre zu geben, das heißt, den anderen zu achten. Das hat man immer fort verbogen und auch nicht so klar gesehen. Also hier ging es dann so bei diesen schlagenden Verbindungen, auch so bei den Soldaten, wenn die da, die Offiziere mit ihren Duellen da, dann ging es um ihre Standesehre oder was immer das ist, das müsste man mal durchuntersuchen. Aber wenn man da die ganzen Verbiegungen wegmacht, behaupte ich, landet man eigentlich dabei, was ich jetzt hier dargestellt habe. Dass es das eigentlich ist. durch alle Verzeichnungen und Verzerrungen und so hindurch. Dass eigentlich diese Struktur dabei herauskommt. Das heißt, dass im bedingt begrenzten Menschen sich Unbedingtes meldet. In dieser Form der Beanspruchung, das meint dann Kant mit Würde, sagt der unendliche Wert, was an sich ein Widersinn von Wort ist, denn Wert heißt immer mehr Wert oder weniger Wert als was anderes. Deswegen habe ich es auch nicht so mit dem Wertebegriff, das heißt heute eingeführt. Aber er sagt dann eben unendlicher Wert, das nennt er Würde. Und wo jemand also in dieser Weise mit dem Unbedingten und Unendlichen hier zu tun kriegt, da ist Personalität da. Und damit sind dann so die Dimensionen aufgespannt, um das es in diesem Semester gehen soll. Also dieses Jemand ist also einer, der in einer solchen Situation ist, in dem Miteinander, unter einer Instanz des Miteinanders. Und dieses Absolute, der philosophische Name dafür wäre das Wo von her meines unbedingt gut sein sollen. Ich soll gut sein, Kant nennt das Imperativ, ne? Du sollst. Ich will nur gleich noch ein Wort anhängen. Jetzt haben wir auch gleich Pause, aber den Einsatz sagen wir damit, ist vor der Pause besser. Erstmal bin ich bis zum Sollen gekommen. Das Sollen ist etwas, was uns unangenehm ist. Wir wollen schon gern sollen, wir wollen ja lieber wollen. Noch peinlicher ist, dass wir hier gut sein sollen. Das heißt in dem Klartext, wir sind es nicht freiwillig. Was sind wir für Typen, dass wir es nötig haben, dass man uns das Gute per Sollen auferlegt? Ich sage immer, wenn da grüne Männchen vom Mars kämen und sehen, wir haben hier Ethikunterricht, die sagen, die spinnen alle, die sind krank. So, ja, stimmt auch. Das nennen die Theologen Erbsünde. Wissen nicht ganz genau, was das ist, aber dass es mit uns nicht in Ordnung ist, wissen sie. Das reicht, dass das drinsteckt. Also, es ist sehr unangenehm, dass ich obendrein noch gut sein soll. Aber jetzt einen Schritt weiter, angenommen, wir würden noch nicht mal sollen. Würden wir erstmal sagen, wunderbar, nicht? Aber im zweiten Schritt würde das ja heißen, wir sind nur noch Tiere auf zwei Beinen. Also die Tatsache, dass wir gut sein sollen, ist etwas, was wir dürfen. Und dass wir das immer noch sollen, obwohl wir es nicht tun, da passt dann nur der theologische Ausdruck Gnade hin. Und an sich hätte man es verdient, wenn man da so und so oft Nein gesagt hat, dass die andere Instanz sagt, Schluss, dann sollst du eben nicht mehr. Mach, was du willst, rutsch mir den Buckel runter. Tut sie nicht. Das heißt dann theologisch Gottes Demut. Und das ist dann wirklich ein unergründliches Thema. Aber da höre ich jetzt erstmal auf und dann machen wir nach einer Viertelstunde weiter. Vielen Dank. Wenn Sie da hinten sitzen, machen wir das Fenster auf, damit der Sauerstoff einsteigt.